Liebe Hörerinnen und liebe Hörer von Herzlichem, es begrüßen Sie in der August-Sendung recht herzlich
Bernd Sternal
und Konstanze Holtorf. Und ja, wir haben heute wieder interessante Themen, die wir besprechen wollen, die du ausgesucht hast. Und es geht unter anderem um den Bergbau im Gebiet des Mansfelder Landes, der eine ganz lange Tradition hat. Und um die Venediger, die in den Harz kamen. Ich glaube, da haben wir auch schon mal einen kleinen Beitrag dazu gehabt. Ja, das waren so die Hauptthemen. Und dann gibt es natürlich auch noch Sagen, die sich um den Bergbau drehen.
Ja, damit fangen wir eigentlich an,
sage ich mal. Gut, habe ich jetzt das Pferd von hinten aufgezäumt.
Mit den Sagen, ne, die ja im Harz sehr stark verbreitet sind. Da gibt es eine unendliche Anzahl von Bergmannssagen. Und im Wesentlichen unterteilen die sich ja in zwei Gruppen. Das sind einmal Sagen, die sich rund um Berggeister drehen und zum anderen die, die sich um Venedier drehen. Das sind die zwei großen Hauptgruppen, sage ich mal. Berggeister, das sind die Älteren. Ja, die Leute haben für viele Dinge keine Erklärungen gehabt. Für Unfälle, für tolle Funde und alle solche Dinge. Ne? Und dann kamen halt Geister und Dämonen irgendwo ins Spiel. Etwas neuzeitlicher sind dann die Venedigersagen. Haben wir uns auch schon mal in der Sendung drüber unterhalten. Venediger sagen, gibt es viele Bezeichnungen für, weil man ganz einfach annimmt, dass die Leute aus diesem Raum, aus diesem Adria-Raum, also Norditalien gekommen sind. Das sind Sagen, die so in der frühen Neuzeit entstanden sind. Und die einheimische Harzbevölkerung, die hat einfach mit diesen Leuten nichts anzufangen gewusst. Dunkelhaarige, dunkelhäutige Menschen mit fremder Sprache, die dann hier im Wald nach Dingen gesucht haben, das war für die einheimische Bevölkerung irgendwo unheimlich. Und so ist das Ganze halt entstanden. Die Harzer waren immer der Meinung, diese Fremden, die suchen vorrangig nach Gold und nach Edelsteinen. Das war ja so ihre Annahme. Heute wissen wir es besser.
Die haben mehr für ihre
Farben
gesucht.
Genau, die haben vorrangig unterschiedliche Mineralien gesucht für ihre Glasherstellung, so wird heute angenommen in Norditalien, die im Harz halt reichlich vorkamen und haben dann praktisch so genannt prospektiert, sprich haben Unterlagen angefertigt, wo was zu finden ist, ne? Das mit Gold und Edelsteinen, das war mehr oder weniger, hat man sich das aus den Fingern gesogen.
Ne? Ja, weil das ja auch sozusagen klassisch ist, Gold und Edelstein, ja, was, ja. Wofür sollten sie sich sonst interessieren?
Ja, praktisch, mit dem, was die eigentlich gesucht haben, Südeuropäer dort, da konnte unsere Bevölkerung nichts mit anfangen.
Lag vielleicht auch noch an der Sprachbarriere.
Das kam natürlich dazu. Ja, und wie gesagt, heute wissen wir, dass das alles nicht auf Gold und Edelsteinen beruht. Wissenschaft ist da nun ein ganzes Stückchen weiter und wir wissen halt, dass es im Harz Gold so gut wie nicht gibt. Also Gold ist in vielen Gesteinsarten mit enthalten, aber in so geringen Maßen, dass sich halt ein Abbau nicht lohnt. Ne? Und die Geologie als Wissenschaft, die weiß halt, dass Gold durch nukleare Prozesse bei der Entstehung unseres Sonnensystems in Verbindung mit Supernova und dergleichen entstanden ist. Das sind also diese schweren Metalle, die damals entstanden sind. Und Gold ist dann bei der Entstehung der Planeten, als die flüssig waren, als schwerstes Metall und als eines der schwersten Elemente im Kern. Wie viel heute noch im Kern der Erde ist, vermag man nicht abzuschätzen, sage ich mal. Auf jeden Fall noch reichlich, würde ich mal behaupten wollen. Einfach die Behauptung in den Raum stellen. Ne? Und an die Erdoberfläche ist es gekommen durch die unterschiedlichsten vulkanischen Prozesse. Im Laufe der Jahrmillionen. Und da wir hier im Harz so gut wie keine vulkanischen Prozesse hatten, zwar ist der Brocken und der Ramberg auch durch vulkanische Aktivitäten entstanden, ne? Aber die sind nie durchgebrochen irgendwo. Wie das bei uns im Harz mit Gold und anderen Dingen vielleicht in 5000 Meter Tiefe aussieht, vermag man auch nicht zu sagen. Ne? Aber wie gesagt, oberflächennah, wo Bergbau betrieben wurde, Gold und Edelsteine. Nicht Edelsteine sind genau dasselbe, Diamanten, Rubinen, Smaragd und dergleichen sind auch alle auf vulkanische Prozesse, auf mächtige Wärme und riesigen Druck zurückzuführen. Und sind also somit geologisch bedingt im Harz auch nicht zu finden.
Aber nach Erzen wurde ja im Harz schon vor vielen, vielen Jahren gesucht.
Ja, na, wir wissen ja, früher hieß es ja immer, hatten wir auch schon mal, glaube ich, darüber gesprochen, dass in der Ottonenzeit, also im 10. Jahrhundert, der Bergbau mehr oder weniger im Harz begann. Heute weiß man, dass das nicht so ist, dass schon in der Jungsteinzeit und in der Bronzezeit ja heimische Bevölkerung hier oben im Harz zugegen war. Zwar nicht gewohnt, aber sie war dort halt zugegen, hat dort Vieh gezüchtet, Vieh gehalten und hat nach gewissen Mineralien und auch nach Metallen gesucht. Mhm. Und die haben halt vorrangig nach den sogenannten gediegenen Metallen gesucht. Also reine Metalle, die man an der Oberfläche finden kann. Mhm. Das von Gold her kennen wir es irgendwo aus dem Fernsehen, Nuggets und sowas. Ja. Und das gibt's bei jeder Metallform. Das gibt's bei Silber, das gibt's bei Kupfer. Also blankes, gediegenes Metall. Das finden wir natürlich heute nicht mehr, das ist alles weggesucht. Waren so die Anfänge. Und da haben sie dann halt mitgekriegt, dass man das schmelzen kann, dass man das formen kann, dass das sich gut eignet für Werkzeuge und dergleichen und natürlich für Schmuck. Ja, also ist schon sehr, sehr, sehr lange her. Und Gold und Silber ist in allen Erzen im Grunde genommen mit drin. Nur wirtschaftlich lohnt es sich halt nicht, die zu fördern. Ich sage jetzt nichts Falsches, aber so exakt habe ich die Zahlen auch nicht im Kopf. Dort, wo wirklich effizient Gold abgebaut wird. Und die größten Goldminen, die sind ja in Südafrika, die weltgrößten und die meisten Förderungen. Und die dringen da unten ja mittlerweile schon bis 5000 Meter tief.
Ganz
in
schön.
Bergwerken vor. Aber man sagt trotz alledem, wirtschaftlich ist es immer noch, wenn auf eine Tonne Gestein ein Gramm Gold gewonnen wird.
Mhm.
Ja, das erscheint einem als nichts.
Mhm.
Ja? Und überall in den Gesteinen, auch bei uns hier im Harz, wir hatten ja vor kurzem darüber gesprochen, über die goslarischen Teiche, über die Sedimentablagerungen dort, wie viel Gold dort dabei ist. Ne? Das ist überall dabei. Es ist nun nicht wirtschaftlich zu gewinnen, zum einen, und zum zweiten waren unsere Altförderungen damals halt auch nicht in der Lage, sie hatten nicht diese sogenannten Scheideverfahren, sie waren nicht in der Lage, die Metalle zu trennen.
Ja.
Wir können auch davon ausgehen, dass in alten Schmuckstücken und dergleichen, die in der Bronzezeit, in der Eisenzeit und danach gefertigt wurden, überall im Bronze, im Kupfer, im Silber, überall noch Gold mit drin ist.
Mhm.
Sie konnten es nicht trennen.
Mhm.
Sie hatten keine Technologie dafür, um das zu trennen. Das ist alles erst so in der Neuzeit entstanden, durch Erfahrungen vorrangig. Ja, und wie gesagt, auf die Venedig zurückzukommen. Es war also, wie gesagt, die waren nicht wegen dem Gold her. In diesem Zusammenhang kann man ja auch mal kurz erwähnen, weil das ist ja auch nicht so weit weg, Johann Friedrich Böttcher, auch in der Neuzeit, zu Beginn des 18. Jahrhunderts, Apotheker und Alchemist, der angeblich Gold herstellen können wollte, was er aber dann am Ende nie wirklich unter Beweis gestellt hat. Und der dann ja, ich sag's mal so, in Sicherheitsverwahrung genommen wurde von August dem Starken und alle Möglichkeiten bekommen hat, um Gold herzustellen. Ist es aber nicht gelungen. Und zum Schluss hat er dann mit zwei Partnern, mit denen er zusammengearbeitet hat, die ganze Zeit dort dann auch seinen König überzeugen können, anstatt Gold dann weiter in die Richtung Porzellan zu arbeiten. Und er gilt ja da somit dann auch als Erfinder des europäischen Porzellans.
Ja.
In Asien gab es ja schon früher das, in China und so weiter, ne? Und er war ja mit praktisch der Gründer der Porzellanmanufaktur Meißen. Ja, wir haben also eine grobe Vorstellung davon, wie Gold entstanden ist. Reproduzieren können wir das Ganze nicht. Ob es jemals gelingt, keine Ahnung. Wäre auch nicht besonders schön, denke ich mal. Ja, wenn irgendeiner das Monopol hätte auf Goldherstellung oder Diamantenherstellung. Zum einen würde es ja einen enormen Wertverfall aller, sage ich mal, Devisengrundlagen bewirken. Ne? Man könnte sagen dann von einem Tag auf den anderen, ist Gold nichts mehr wert.
Ja, so ist es.
Ja? Edelsteine stellt man ja nun schon synthetisch her, kann man ja, ne? Diamanten und dergleichen. Aber Gott sei Dank erkennt man mit wissenschaftlichen Methoden, was natürlich ist und was günstig hergestellt wird. Sonst wäre das da auch schon ähnlich, dass Edelsteine keinen Wert mehr hätten. Bei den Perlen haben wir ja auch diesen Werteverfall gegen früher. Dennoch ist es dann dazu gekommen, dass in einer ganz kleinen Anzahl im Harz bewusst gewollt Gold gewonnen wurde und auch einige wenige Münzen daraus geprägt wurden.
Ja, in der Jahreszahl 1825, mein Druck ist ein bisschen undeutlich.
Ja, 1825 sind die, wie gesagt, die geprägten Dukaten, die einheitlichen. Und zwar kam dieses Gold aus dem Südharz, aus dem Hansfelder Land. Eine Hochfläche im Unterharz, Tilkenrode, Aberode liegt da, wem das was sagt. Ja? Sonst muss man mal auf die Landkarte gucken. Da wurde auch schon heute nachgewiesen, in jungsteinzeitlicher Zeit und so weiter, gewisser Bergbau betrieben. Aber vor 1000 Jahren hat man denn mehr oder weniger begonnen, wie überall im Harz, dort auch denn richtig Bergbau zu betreiben. Es ist immer mal wieder eingestellt worden. Dann kamen wieder neue Technologien und technische Möglichkeiten. Dann ist es wieder aufgenommen worden. Und man hat denn dort erkannt, in diesen Schächten, die es dort bei Aberode, Tilkerode gab, da sind zwei ganz besondere sogenannte Selenverbindungen, die auch zwei davon ihren Mineralnamen von der Region bekommen haben. Und man hat erkannt in den Scheideverfahren, dass in diesen Selenverbindungen doch einiges Gold enthalten ist. Und die einheitlichen Fürsten, insbesondere Herzog Friedrich Christian zu Anhalt-Bernburg, haben dann den Auftrag gegeben, dieses Gold zu gewinnen. Es war wahrscheinlich am Ende nicht wirklich eine wirtschaftliche Angelegenheit, so genau und vieles auch nicht überliefert, aber mehr als 400 Gramm reines Gold hat man am Ende zustande gebracht.
Und da wurden Münzen von geprägt. Kann man die sich noch irgendwo angucken?
Ja, die gibt es also noch. Kann jetzt allerdings nicht sagen, wo. Ich glaube, im Bernburg im
Bernburg,
Museum ist was. Ich weiß nicht, wie das mit Clausthal aussieht. Also da sind noch einige von erhalten, die natürlich schon alleine aufgrund ihres Seltenheitswertes. Es waren also nur 116 anhaltische Dukaten, die dort von diesem Gold geprägt wurden. Für den Fürsten war es wahrscheinlich mehr oder weniger eine Prestigefrage.
Ne? Ja.
Mit eigenem Gold, eigenem Geld.
Mhm.
Ja, das waren, wie gesagt, die einzigsten Goldmünzen, die aus Harzer Gold jemals, zumindest bekannterweise, geprägt worden sind. Bei Silber sieht das ja ganz anders aus. Silber wurde ja sehr, sehr viel im Harz abgebaut. Und ich und auch zahlreiche andere, sag ich mal, Geschichtsforscher, Historiker, Heimatforscher, sind doch der Meinung, dass das insbesondere der Silber- und der Kupferreichtum des Harzes auch dafür ausschlaggebend waren, dass die Könige damals, also insbesondere die Ottonen und später auch die Salier, hier ihre Residenzen hatten.
Ja, genau. Ja. Sollten ja die Anfahrtswege auch nicht so weit
sein. Sie mussten ja irgendwo von zum einen ihr Königtum unterhalten, sie mussten ihre Kriege finanzieren. Das fing ja damals an, als die Ottonen, als Heinrich und Otto an der Macht waren, die mächtigen Auseinandersetzungen mit den Ungarn-Heeren, die immer hier eingefallen sind, wo man dann ohne Ende Burgen gebaut hat, wo man Soldaten komplett neu ausgerüstet und ausgebildet hat. Und das hat ja alles enorme Mengen Geld gekostet, was ja irgendwo herkommen muss. Und somit hat man das halt aus den eigenen Bergbaurevieren mehr oder weniger finanzieren können. Das wird ein entscheidender Grund gewesen sein.
Ja, und die Menschen hatten dann Arbeit.
Das kam natürlich dazu, ja.
Wir hatten das ja immer alle viele Kinder und die mussten durchgebracht werden.
Wir sehen das ja heute im Modernen, wie das im Ruhrgebiet abläuft.
Ja.
Ne? wenn sie die Zechen schließen. Hm.
Also kann man sich ja nur hier in der Nähe umgucken, ja.
So war genau das früher Probleme. Auch. Ja. Ich sage mal, lief der Bergbau gut, was dann einige Jahrhunderte so war, dann hat man auch dafür gesorgt, dass fremde Fachleute kamen. Na, insbesondere haben sie ja bei uns hier dann immer aus Böhmen und aus dem Erzgebirge und Thüringen Arbeitskräfte, also Bergmänner, angeworben.
Vielleicht haben die auch neuere Technologien mitgebracht oder haben sich wieder ergänzt, kann ja auch teilweise
das
sein.
Das auch,
ja.
Die haben halt ganz einfach dann auch Fachleute gesucht. Hm. Und leider Gottes war es ja auch immer wieder so, es hat ja auch immer mal wieder mächtig Epidemien dort reingeschlagen, also die Pest insbesondere. Hm. Ne? Und Kriege, so wie der 30-jährige Krieg und dergleichen, ja. Ne? Die dafür gesorgt haben, dass halt das Ganze zum Erliegen kam, dass keine Fachleute mehr da waren und man dann fremde Arbeitskräfte holen musste. Das ist ja auch ein Grund, sage ich mal, durch diese durchwachsende Bevölkerungsstruktur, wenn man so nennen will, dass es halt in der Harzregion so viel unterschiedliche Völker, Volksgruppen, Kulturen und dergleichen gibt.
Ich lese hier gerade, in ein weiteres Mineral wurde erst im Jahr 2002 in Potsdam entdeckt, dessen Typolokalität ist gleichfalls Tilgeroth und es trägt den Namen Tischendorfit.
Ja, das sind nun Dinge, sag ich mal,
spezielle Sachen
für Geologen und insbesondere auch, es gibt ja da, wenn man in solchem Hobby nicht drin ist, es gibt ja unwahrscheinlich viele Mineraliensammler. Und man sieht das ja auch immer mal wieder, wenn man irgendwo in Urlaub ist, Mineralienbörsen oder ganze Geschäfte, die nichts weiter machen wie Mineralien verkaufen, wo man sich zum einen fragt, wo kommt das alles her?
Ja.
Und zum zweiten, wer kauft das alles?
Ja.
Und für diese Leute ist das natürlich interessant und natürlich auch für das ganze Gebiet Bergbauwissenschaften als an sich. Wir müssen ja davon ausgehen, wenn der Rohstoffbedarf bei uns in der Menschheit immer größer wird, und er wird immer größer, ne, dass man auch in Zukunft Dinge fördern muss und gewinnen muss, die also in der Vergangenheit unwirtschaftlich waren.
Mhm.
Ich weiß nicht, inwieweit irgendwann diese, diese Elemente und diese Verbindungen aus Metallen durch was anderes zu ersetzen sind.
Das wird sich zeigen. Die Forschung geht ja immer weiter und was vielleicht doch irgendwie mit anderen zusammengebracht werden kann und dann.
Man kann da spinnen, wie gesagt, aber es ist mit Sicherheit jede Menge Edelmetalle in unserem Erdinneren enthalten, die wir nicht fördern können und wo auch überhaupt keine Möglichkeit absehbar ist. Und ähnliches ist natürlich auch mit der künstlichen Herstellung derartiger Metalle. Vielleicht kriegt man es irgendwo in der Reihe, vielleicht hat man es sogar. Ja. Man sagt uns ja auch nicht alles. Und sowas sollte man in Sicherheit unter Verschluss halten. Schon mal in ganz kleinen Mengen irgendwo zustande gebracht mit nuklearen Prozessen. Man ist aber mit Sicherheit kaum imstande, das kontinuierlich in großen Prozessen irgendwo zu produzieren. Zumindest ist es nicht, was irgendwo absehbar ist.
Und es gibt ja auch, wir haben ja jetzt ja über den Bergbau in der Mansfelder Region gesprochen. Es gibt natürlich da auch einen Bergbaupfad, den man erwandern kann.
In Tilgerode, Abbenrode, da gibt es auch einen Bergbaupfad. Es gibt ja dort unten im Südharz jede Menge eigentlich. Da
muss viel man sich Bergbau, dann mal, viele Pfade.
Ja, da muss man sich dann mal informieren. Das ist ja hier naturbelassen. Dort hat man ja ziemlich oberflächennah auch gearbeitet. Das sind also keine tiefen Bergwerke gewesen. Ne? Es ist dort eine recht interessante Gegend, um dort ein bisschen auf diesen Bergwerksfaden zu schlendern. Und man wird da sicherlich auch nicht viele Leute treffen. Ja, das ist in anderen Regionen ganz anders. Wenn Sie jetzt eher ins Oberharzer Wasserregal gehen, da haben Sie in Ferien schon reichlich Betrieb.
Und dort hat man seine Ruhe.
Dort hat man
Ruhe und Landschaft.
Und wenn man ganz großes Glück hat, Vielleicht findet man sogar noch irgendwo was.
Wer weiß, wer weiß.
Ne? Denn es ist ja immer schon mal gemacht worden, auch in der Säcke weiß man, da hat man auch schon einige Male Gold gewaschen und so weiter. Da kann man also auch in ganz kleinen Mengen denn mal so ein Gramm finden, ja, wenn man sich Mühe gibt.
Milligramm.
Aber mehr, wie gesagt, ist eigentlich im Grunde genommen nicht zu erwarten.
Ja. Nö, aber ist doch wieder, war doch wieder ganz interessant. Ja, man, so viele Sachen weiß man ja gar nicht so. Oder man beschäftigt sich erst, so mache ich das ja immer, wenn man in ein bestimmtes Gebiet fährt. Dann
ja,
fängt
ja,
man
ja.
immer an zu wälzen, wo finde ich was.
Diese ganze Region, dieser Unterharz, diese Mansfelder Region, die ist ja zum einen auch sehr dünn besiedelt und zum zweiten findet ja da so gut wie kein Tourismus statt. Da gibt es zwar auch schön ausgebaute und beschilderte Wanderwege, reichlich sogar, aber ne, dort ist, wie gesagt.
Es fehlen so ein paar Höhepunkte vielleicht auch. Ja, was
ich weiß es nicht. Hat ja auch jeder Gott sei Dank seine anderen Vorstellungen davon. Ja. Ne? Ich kann mir, und das macht sicherlich genauso viel Spaß, wenn ich mit Kindern und der Familie unterwegs bin, bei einer Wanderung, auch wie wir so früher immer so schön gesagt haben, ein Picknick in den Rucksack stecken, ne? Ein bisschen was mitnehmen, als dass ich von... ja, Gasthaus zu Gasthauswanderer, ne?
Ja, mein Vater hat immer gesagt, wer trägt das Gepäck? Ich nicht. Also gab es bei uns nichts zu essen und nichts zu trinken unterwegs.
Ja.
Das war immer hart.
Gut, mit dem Essen, das braucht man ja nun nicht, ne? Wenn man mal, unbedingt, wenn man mal ein kurzes Stück wandert und man hat vorher reichlich gefrühstückt oder zu Mittag gegessen. Mit dem Trinken, ich sehe das auch nicht so tragisch. Also ich war meine ganze Kindheit über immer im Wald unterwegs. Wir haben nie was mitgetrunken.
Ja, wir haben auch nie was mitgenommen.
Wir haben immer aus den Waldbächen getrunken. Und
was kenne ich
bin
nicht.
Immer noch gesund.
So was kenne ich nicht.
Was?
Aus dem Waldbach trinken.
Nee?
Nö.
Also da würde ich nach wie vor heute sagen,
das
dass da keinerlei Gefahr besteht. Man sieht es, dass das klares Wasser ist und das kann man auch ohne Probleme trinken. Also wir haben das immer getrunken.
Das heißt, ich habe mir auch keine Gedanken drüber gemacht.
Nee, ja, heute wird ja vielleicht, sag ich mal, der ein oder andere Zuhörer eine ganz andere Meinung. Irgendwo unten im Flachland, sag ich mal, wo alles Mögliche schon reinläuft. Da ist das natürlich eine ganz andere Situation. Aber irgendwo die kleinen Bächlein, die dort oben überall entspringen und fließen, die kleinen Rinnsale, wo weit und breit keine Menschen sind, ne, wo nichts, sage ich mal, unkontrolliert reinläuft, da kann man durchaus auch von trinken. Ja. Also da besteht mit Sicherheit keinerlei Gefahr.
Ja, können wir jetzt das Thema abschließen? Oder hast du jetzt noch was dazu notiert?
Nö, eigentlich hätten wir dann...
Eigentlich haben wir das jetzt soweit...
Wir wollten ja dann auch noch, das war ja auch Anlass dieser Sendung mit, dass... ein Tonstudio und Hörbuchverlag aus Castrop-Rauxel, das ist Klangart von Olaf Hemker, ein Hörbuch rausgebracht hat, was sich mit deutschen Bergmannssagen beschäftigt.
Ach, davor machen wir erstmal noch ein bisschen Musik. Ja?
Ja.
Genau. Nun kommen wir zu der bereits angekündigten CD mit Bergmannssagen, erzählt von Thomas Krause und erschienen bei Klang Doppelpunkt Art Audiobooks. Im Vorwort ist unter anderem zu lesen. Auf dieser CD finden Sie eine kleine Auswahl an Bergmannssagen, die nur einen kleinen Ausschnitt in den gerade jeweiligen Regionen sehr umfangreichen Fundus darstellen kann. Hoffen aber Interesse für diese zusammen mit dem aussterbenden Bergbau leider langsam verschwindende Erzählform zu wecken. Insgesamt finden Sie 16 Sagen aus verschiedenen Regionen wie Schweden, Böhmen, dem Sauerland, dem Ruhrgebiet und natürlich auch aus dem Harz. 4 Stück an der Zahl. Bei der mitleidige Bergmann und der silberne Krug hatte Bernd Sternahl als Nacherzähler die Hand im Spiel. Doch jetzt aufgepasst, merken Sie sich schon einmal unsere Telefonnummer. Wir verlosen einige Exemplare des Hörbuches Bergmannssagen. Einfach anrufen, hier bei Radio HBW in Aschersleben unter der Telefonnummer 03 473 84 020. Doch erfreuen Sie sich nun erstmal an diesen Hartsagen und treffen dann Ihre Wahl. Die Glücksfee findet Sie bestimmt.
Frau Holle als Ehestifterin in Andreasberg. Drei Andreasberger Mädchen, die alle schon einen Bräutigam hatten, gingen eines Sonntagnachmittags in den Wald nach dem Ort, der heute noch die Drei Jungfern heißt. Dort setzten sie sich ins Moos unter jungen Tannen und schwatzten von ihrem Schatz und von der Hochzeit. Als nun eine von ihnen zufällig aufschaute, verstummte sie plötzlich. Die anderen blickten auch hin und bemerkten schaudernd, wie über die Tannen hinweg das gräuliche Gesicht einer Frau zum Vorschein kam. Die Haare hingen ihr lang über die Schultern und den Nacken hinab. Halb gutmütig, halb zornig glotzte sie bald das eine, bald das andere Mädchen an. Auf einmal begann die Erscheinung zu reden, dass es den Mädchen kalt über den Rücken lief. »Welche von euch dreien«, sagte sie, »heute Nacht zwischen 11 und 12 Uhr nach dem Hahnenklee kommt und ihn scheuert, die soll bald ihren Bräutigam heiraten.« Nach diesen Worten löste sich das Gesicht in Dunst und Nebel auf. Als die Mädchen sich von ihrem Schrecken erholt hatten, wanderten sie nach Hause und verabredeten unterwegs, sie wollten sich alle drei um 22:30 Uhr oberhalb Andreasberg treffen und tun, was Frau Holle gesagt hatte. Denn sie hatten den sehnlichen Wunsch, möglichst bald zu heiraten. Sie machten sich denn auch zur vereinbarten Stunde mitsammen auf den Weg. Die Nacht war dunkel und unheimlich. Es schienen weder Mond noch Sterne, die Eulen schrien so schaurig, in der Ferne donnerte es, man sah aber keinen Blitz. Stumm schritten die drei Mädchen dahin. Ihr Ziel war der Hahnenklee. Als die nächtlichen Wanderer die Stelle erreichten, die man das Geseher nennt, seufzte das eine Mädchen, »Nein, ich gehe nicht weiter«, kehrte um und trat eilends den Heimweg an. Nicht lange danach machte es die zweite ebenso. Die dritte aber dachte, »Und wenn es mir das Leben kostet, ich gehe und tue, was mir befohlen ist.« Sobald sie auf dem Hahnenklee angekommen war, machte sie sich gleich an die Arbeit. Da stand auf einmal wieder Frau Holle neben ihr und meinte freundlich lächelnd, »Du hast Wort gehalten, ich halte auch Wort. Bald wird dich dein Bräutigam zum Altar führen. Die beiden anderen kriegen nie einen Mann.« Mit dem letzten Wort war sie auch schon wieder weg. Als das Mädchen nach Hause ging, kam der Mond aus den Wolken heraus und schien ihr hell auf dem Heimweg. Das Mädchen, das auf dem Geseher umgekehrt war, besaß einen Bergmann zum Bräutigam. Am folgenden Tag brachte man ihn zerschmettert nach Hause. Er war im Schacht verunglückt. Das Mädchen aber starb 3 Tage danach vor Gram und wurde an der Seite ihres Liebsten begraben. Der Bräutigam des zweiten Mädchens hatte in den Krieg ziehen müssen. Er fiel wenige Wochen später, und auch sie hat tatsächlich nie geheiratet. Das dritte Mädchen aber, das den Hahnenklee gescheuert hatte, feierte bald Hochzeit. Als die Vermählten dann an der Festtafel beisammensaßen, erschien Frau Holle zum dritten Mal. Sie guckte über den Ofen herüber und reichte dem Gast, der zunächst saß, eine silberne Wiege für das Brautpaar. Und wie man das Geschenk genauer besah, war es ganz voller blanker Andreasberger Silbergroschen. Seitdem heißt es in Andreasberg, wenn ein Mädchen keinen Mann bekommt, es muss den Hahnenklee scheuern. Und wo man in den Häusern noch die alten Öfen hat, die 2 Stuben nebeneinander heizen, dass man darüber hinwegsehen kann, sagt man, wenn jemand überhebliche Worte spricht, »Sprich sachte,
de Frau Holle horcht.
Der mitleidige Bergmann von Clausthal. Einmal kam ein Bergmann aus Clausthal am frühen Morgen von der Schicht zurück. Auf dem Weg nach Hause vernahm er eine weinerliche Stimme. Auf einer Haustürschwelle saß ein altes Mütterchen. Es jammerte so erbärmlich, dass es dem Bergmann zu Herzen ging. Er trat näher und fragte die Alte, was ihr denn fehle.
»Es ist Winter und sehr kalt, mich friert und keiner will mich in sein Haus aufnehmen«,
sagte das Mütterchen mit weinerlicher Stimme.
»Du lieber Gott«, sagte da der Bergmann, »was es doch für herzlose Menschen gibt. Komm mit mir, Alte, und wärme dich in meiner Hütte.«
Dieses Angebot ließ sich die Alte nicht zweimal machen. Sie schlich dem Bergmann nach bis zu dessen Hütte. Der Bergmann heizte den Ofen an und sagte, »Da, setzt euch hinter den warmen Ofen und wärmt euch eure kalten Glieder.« Der Bergmann aber setzte sich an den Tisch, um zu frühstücken. Dabei kehrte er Ofen und Mütterchen den Rücken. Als er aber den ersten Bissen zum Mund führte, kam plötzlich eine schmale, dürre Hand über seine Schulter und nahm ihm den Bissen weg. Der Bergmann schaute sich verwundert um. Was er sah, ließ ihm den Atem stocken. Da streckte sich das alte Weib über den Ofen, durchs ganze Zimmer bis zu seinem Tisch und griff mit ihrer runzligen Hand nach seinem Essen und mit keifender Stimme rief sie,
»Ich will auch was haben, ich will auch essen und ich will dich haben.«
Da erkannte der Bergmann, dass es die Haulemutter war, die er bei sich aufgenommen hatte. Fluchend griff er nach der Axt, die am Ofen stand, und schlug damit auf die alte Hexe ein. Aber er konnte sie nicht treffen, und die Alte wurde immer kleiner und floh dann vor dem Bergmann und seinen Schlägen durch ein kleines Fenster. Nie wieder nahm danach der Bergmann einen Fremden mit in sein Haus auf, und auch die anderen Leute in Clausthal nahmen sich dieser Lehre an. Der silberne Krug. Einst ging ein Bergmann namens Frick mit seinen beiden Töchtern zum Brocken, um Heidelbeeren zu pflücken. Es war ein herrlicher, milder Spätsommertag, und es war so angenehm im Walde, dass die drei den herannahenden Abend nicht merkten. Als die Dunkelheit hereinbrach, hatten sie den rechten Weg noch nicht wiedergefunden und sich im dichten Tannengestrüpp verlaufen. Die beiden Mädchen bekamen Angst, hatten sie doch schon so oft von den Brockengeistern gehört. Der Vater aber führte seine ängstlichen Töchter hinter große, schützende Felsblöcke. Dort entfachte er ein Feuer, um die bösen Geister zu vertreiben und um sich und seine Töchter zu wärmen. Bald schon wurde es zwischen den Felsblöcken warm und behaglich. Die Mädchen streckten ihre müden Glieder auf dem weichen Moos aus, betrachteten den leuchtenden Sternenhimmel und glitten ins Land der Träume. Der Vater wachte über den Schlaf seiner beiden Kinder. Der Bergmann hockte still zwischen den Felsblöcken, schaute in die Nacht und lauschte dem Flüstern des Waldes. Da sah er plötzlich ein wandelndes Licht auf sich zukommen. Hin und her gerissen, zwischen Schreck und Neugier, rief er das Licht an. »Wer bist du? Was willst du?« Und siehe da, aus dem Lichtschein traten drei Gestalten. Es waren drei fremdländisch aussehende, freundliche Männer, die an das Feuer traten und dem Bergmann anboten, ihm in der Nacht Gesellschaft zu leisten. Als es Morgen wurde, rüsteten sich die geheimnisvollen Fremden zum Aufbruch. Bevor sie gingen, nahmen sie dem Bergmann noch das Versprechen ab, seinen Töchtern nichts von ihrer Anwesenheit zu erzählen.
Er versprach das auch den Fremden und hielt sich bis zu seinem seligen Ende an sein Versprechen. Am Tag seines Todes erschien in der Hütte des Bergmanns ein Fremder, der seine Anteilnahme an die trauernden Töchter aussprach. Dabei befragte er sie, ob ihr Vater ihnen von 3 fremden Männern erzählt habe, die in jener Nacht, in der sie sich am Brocken verirrt hatten, bei ihnen gewesen seien. Doch davon wussten die Mädchen nichts, wie der Fremde schnell erkannte. Da freute er sich über die Verschwiegenheit des toten Bergmanns und über die Einhaltung seines Versprechens. Er griff in seinen Tornister, holte einen silbernen Krug heraus und sprach zu den Töchtern: »So nehmt den Lohn, der für euren Vater bestimmt war.« Dann stellte er den silbernen Krug auf den Tisch und sagte: »Der silberne Krug ist für die ältere Schwester. Der Jüngeren gehört, was er enthält.« Mit diesen Worten verließ der sonderbare Fremde die Hütte auf Nimmerwiedersehen. In dem reich verzierten Krug aus feinstem Silber befanden sich lauter feine Silbergulden. Nun war die Freude der armen Bergmannstöchter groß, denn ihr Vater hatte ihnen fast nichts hinterlassen. Gerätselt wurde nur, wer denn wohl der geheimnisvolle Fremde gewesen sei und woher er so viel Silber hatte, dass er es einfach so verschenken konnte. Gesagt wurde, dass er, sowie die 3 Männer vom Brocken, Venediger gewesen seien. Venedig war damals eine reiche Handelsstadt und ihre Schätze waren in der ganzen Welt berühmt und bekannt. Der verzauberte Kaiser. Ein Bergmann, der still und fromm für sich lebte, ging einst am 3. Ostertag auf den Kyffhäuser. Da fand er an der hohen Warte einen Mönch sitzen, mit einem langen weißen Bart, der ihm bis auf die Knie reichte. Als dieser den Bergmann sah, machte er ein großes Buch zu, worin er las, und sagte freundlich zu ihm: »Komm mit mir zum Kaiser Friedrich, der wartet schon seit einer Stunde auf uns. Der Zwerg hat mir schon die Springwurzel gebracht.« Dem Bergmann eiste es über den ganzen Körper. Doch der Mönch sprach ihm so tröstlich zu, dass er ganz freudig mitging und ihm versprach, keinen Laut hören zu lassen, es möchte auch kommen, was käme. Sie gingen nun auf einen freien Platz, der ringsum von einer Mauer umschlossen war. Da machte der Mönch einen großen Kreis mit seinem Krummstabe und schrieb wunderbare Zeichen in den Sand. Dann las er lange und laut Gebete aus dem großen Buch, die der Bergmann aber nicht verstand. Endlich schlug er mit seinem Stabe 3-mal auf die Erde und rief: »Tue dich auf!« Da entsteht unter ihren Füßen ein dumpfes Getöse, wie bei einem fernen Gewitter. Es zittert unter ihnen die Erde. Und nun sinkt der Bergmann mit dem Mönch, der seine Hand gefasst hat, mit dem Boden, soweit der Kreis umzeichnet war, ganz sanft in die Tiefe hinab. Sie treten hinunter, und der Boden steigt wieder langsam hinauf. Nun waren sie in einem großen Gewölbe. Der Mönch geht mit festem Schritt voran, der Bergmann mit zitternden Knien hinterher. So gehen sie einige Gänge hindurch, bis es anfängt, ganz dunkel um sie her zu werden. Bald aber finden sie eine ewige Lampe und sehen, dass sie sich in einem geräumigen Kreuzgang befinden. Der Mönch steckt hier 2 Fackeln an, für sich und seinen Begleiter. Sie gehen fort. Und mit einem Mal stehen sie vor einem großen eisernen Kirchentor. Der Mönch betet, hält die Springwurzel, vor der alle bezauberte Riegel aufspringen, an das Schloss und ruft: »Öffne dich, Tür!« Und mit Donnerkrachen springen alle die eisernen Riegel und Schlösser von selbst auf, und sie sehen vor sich eine runde Kapelle. Der Boden war spiegelglatt wie Eis, und Wer nicht keusch und züchtig gelebt hatte, so sagte nachmals der Mönch dem Bergmann, brach hier beide Beine und kam nie zurück. Die Decke und die Seitenwände des runden Gewölbes flimmerten und flammten beim Schein der Fackeln. Große Zacken von Kristall und von Diamanten hingen da herab und zwischen ihnen noch größere Zacken von gediegenem Golde. In der einen Ecke stand ein goldener Altar, in der anderen ein goldenes Taufbecken auf silbernem Fuß. Der Mönch winkte nun seinem Begleiter, gerade in der Mitte stehen zu bleiben, und gab ihm in jeder Hand eine Fackel. Er selbst ging zu einer ganz silbernen Tür, klopfte dreimal mit dem Krummstabe an, und die Tür sprang auf. Der Tür gerade gegenüber saß auf einem goldenen Thron der Kaiser Friedrich. Nicht etwa aus Stein gehauen, nein, wie er leibte und lebte, mit einer goldenen Krone auf dem Kopf, mit dem er beständig nickte, indem er die großen Augenbrauen zusammenzog. Sein langer roter Bart war durch den steinernen Tisch, der vor ihm stand, durchgewachsen und reichte ihm bis auf die Füße herab. Dem Bergmann verging Hören und Sehen über dem Anblick. Endlich kam der Mönch zurück und zog seinen Begleiter schweigend fort. Die silberne Pforte schloss sich selbst wieder zu. Das eiserne Tor schlug mit schrecklichem Geprassel hinter ihnen zusammen. Als sie den Kreuzgang hindurch wieder in die vordere Höhle kamen, senkte sich langsam der kreisrunde Boden herab. Beide traten darauf und wurden sanft in die Höhe gehoben. Oben gab der Mönch dem Bergmann zwei kleine Stangen von einem unbekannten Erz, die er aus der Kapelle mitgebracht hatte, welche seine Urenkel noch jetzt zum Andenken aufbewahren.
Na, wie haben Ihnen diese Sagen aus dem Harz gefallen? Insgesamt erwarten Sie 16 Sagen aus unterschiedlichen Regionen des Bergbaus, wie Schweden, Böhmen, dem Sauerland, dem Ruhrgebiet. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann rufen Sie hier bei Radio HBW in Aschersleben unter 03473840020 an und mit etwas Glück gewinnen Sie ein Hörbuch Bergmannssagen, erschienen bei Klang / Art Audiobooks. Vielleicht hilft eine gute Harzhexe und schwuppdiwupp gehören Sie zu den schnellsten am Telefon. Ich sage noch einmal, die Gewinnnummer 03473840020. Und wieder geht Herzliches dem Ende entgegen. Ich hoffe, wir haben Sie wieder ein bisschen klüger gemacht. Und wir verabschieden uns recht herzlich. Konstanze Holthoff und
Bernd Sternhall.
Tschüss.
Tschüss.